Robert, neue Folge, neues Glück. heute zum Thema Wirtschaftsprüfer-Examen. Sowohl die Sicht als Berufseinsteiger, wenn ich mich frage, ich würde gern WP werden, wie geht das? Und auch als, wenn mir nach dem Steuerberater-Examen langweilig wird, also wie kann ich den Weg zum WP bestreiten?
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ja, großes Thema. Schauen wir mal, ob uns die halbe Stunde reicht, um das alles zu besprechen.
Vielleicht wären es auch drei. Nein, Spaß beiseite. Ich würde gerne einsteigen mit dem Thema. Ich werde Wirtschaftsprüfer in Zukunft immer mit WP abkürzen. Erstmal kurz, magst du uns darstellen, wie sieht die Arbeit eines WPs aus? Welche Funktionen, welche Bedeutung hat eigentlich auch der Berufsstand für die ganze Welt?
Gerne. Also ähnlich wie bei den Steuerberatern und Rechtsanwälten haben auch die WPs sogenannte Vorbehaltsaufgaben. Das sind eben Aufgaben, die man nur als WP durchführen darf. Ja, die sind auch gesetzlich normiert. Da gibt es einen bestimmten Katalog an Aufgaben, die man dann abarbeiten kann. Und die bekannteste Vorbehaltsaufgabe ist letztendlich die Prüfung von Jahres- und von Konzernabschlüssen, die eben ausschließlich Wirtschaftsprüfern oder eben auch bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften, sogar auch vereidigten Buchprüfern vorbehalten ist. Das ist jetzt ein Berufstitel, den gibt es jetzt nicht mehr neu zum Erwerben. Ja, das sind Kollegen, die haben den Titel vor einigen Jahren erworben. Jetzt inzwischen gibt es nur noch den Wirtschaftsprüfer, also nur noch den Titel kann man ab jetzt erwerben. Und diese Kernaufgabe ist ja auch dann die übliche Aufgabe, die man ausführt. Ja. Also gerade auch für Berufseinsteiger, die jetzt klassischerweise anfangen in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die prüfen in der Regel erstmal Jahres- und Konzernabschlüsse. Ja, ganz klassisch. Gibt auch noch eben ein paar Sonderaufgaben, beispielsweise MABV-Prüfungen oder Verpackungsprüfungen oder ja, andere Aufgaben wie Unternehmensbewertungen, ja, die man eben als Wirtschaftsprüfer mit durchführen kann. Gibt auch bestimmt die ein oder andere Kanzleien, die sich auf solche Nebenthemen vielleicht auch spezialisiert haben, ja, die ausschließlich Unternehmensbewertungen durchführen. Die meisten werden sich aber dennoch wahrscheinlich im Bereich Jahresabschlussprüfung wiederfinden, weil das eben so das typische Aufgabenfeld ist und jetzt auch das ist, wo ich mich die letzten Jahre umgetrieben habe.
Und warum bist du selber Wirtschaftsprüfer geworden?
Tatsächlich, Zahlen interessieren mich sehr. Ja, da irgendwie mit denen zu arbeiten und im Laufe der Prüfung auch die Hintergründe, warum manche Bilanzzahlen sich so ergeben und wie es dann auch dem Unternehmen letztendlich geht. Es ist ja eine statische Aufnahme, so eine Bilanz, aber da steckt viel, viel dahinter. Ja, also es sind nicht nur Zahlen und ja, das ist natürlich das, was man als erstes sieht, aber es gibt viele, viele Themen, die noch mit dahinter stecken und man lernt halt einfach viel über ein Unternehmen kennen und weiß, wie so ein Unternehmen auch funktioniert. Also man hat letztendlich mit der kompletten BWL und auch einen Teil vom Wirtschaftsrecht zu tun. Ja, das ist auch darüber, worüber sich das Examen dann erstreckt. Also man muss das Zahlenwerk prüfen, man muss gucken, sind die Regelungen im Gesellschaftsvertrag eingehalten worden. Also es ist, sag ich mal, eine sehr umfassende Aufgabe. Und das ist ein Thema gewesen, was ich sehr interessant fand, weil es ist nicht, sage ich mal, ein stures Abarbeiten von bestimmten Themen, sondern man hat einen Abschluss vor sich und den untersucht man und prüft man eben sehr genau mit allen Themen, die eben mit dazugehören. Und gleichzeitig, warum macht man das Ganze? Ja, fragt man sich ja, die Prüfung, warum macht das Spaß? Und für mich war ein wichtiger Punkt auch am Ende, Vertrauen zu stiften. Ja, also als Abschlussprüfer unterschreibt man ein Testat, dass eben der Abschluss frei von allen wesentlichen Fehlern ist. Und da verlassen sich einige Menschen drauf. Ja, entweder täglich an der Börse von börsennotierten Gesellschaften, aber auch Lieferanten, ja, die auch einen Abschluss im Unternehmensregister angucken, da bestimmte Positionen wiederfinden und dann entscheiden, ja, ich beliefere den Kunden jetzt, weil seine Bonität ausreichend ist oder eben nicht. Ja. Also da treffen viele Menschen tagtäglich Entscheidungen und für mich ist es sehr sinnstiftend, das zu prüfen und zu verantworten, dass das auch richtig ist. Ja. Also man schafft dadurch Vertrauen in unsere Arbeit als Abschlussprüfer. Die darf natürlich auch nicht missbraucht werden. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, am Ende zu wissen, ja, die Gesellschafter, im Mittelstand sind es oft so einzelne, wenn es dann größer wird, sind ja dann mehrere Gesellschafter dran beteiligt, eben bei Aktiengesellschaften auch mehrere Hunderte oder Tausende von Menschen, die verlassen sich letztendlich auf, dass die Arbeit richtig gemacht wurde und dass der Abschluss stimmt. Und das, finde ich, ist schon eine sehr wertvolle Aufgabe, die mir sehr Spaß macht.
Das stimmt, das nehme ich auch so wahr. Ich als Steuerberaterin, die nicht WP ist und werden wird, habe ja auch viel zu tun aus der Steuerberaterbrille. Und die Mandate, die geben da schon sehr viel Wert drauf, auf den Wirtschaftsprüfer, auf dessen Meinung und auch auf das fertige Ergebnis, das dann ja auch den Konzernen beispielsweise hingelegt wird, wenn jetzt irgendwie der Gesellschafter wechselt und so weiter. Also es ist durchaus eine bedeutungsvolle Aufgabe und ich schätze jetzt aus der Steuerberaterbrille auch sehr, dass es euch gibt, dass ihr das übernehmt und die Mandate da gute Entscheidungen drauf treffen können.
Ja.
Wenn ich jetzt WP werden wollen würde, wie wird denn das aussehen? Wie kann man Wirtschaftsprüfer werden? Wie läuft das ab?
Ja, also auch wie beim Steuerberater, ja. Wie wir es kennen, gibt es da auch ein Examen, was man überleben muss, um am Ende die Aufgaben durchführen zu können. Es ist ein Examen wie beim Steuerberater-Examen, besteht aus einem schriftlichen Teil und auch einem mündlichen Teil, den man beide bestehen muss nacheinander. Es ist so, dass das WP-Examen aus 4 Modulen besteht. Mhm. Also wir haben zum einen einen BWL-Teil, einen Wirtschaftsrecht-Teil, einen Steuerteil und einen Prüfungswesen-Teil. Und diese 4 Module müssen in der schriftlichen Prüfung und in der mündlichen Prüfung bestanden werden. Es ist so, dass das inzwischen modularisiert ist. Also man muss nicht mehr alle Prüfungen auf einmal schreiben, innerhalb von 2 Wochen, so war es früher. Man kann inzwischen sich diese 4 Module auch verteilen, innerhalb von einem 6-Jahres-Zeitraum. Also man könnte auch jedes Jahr nur ein Modul schreiben oder mal ein Jahr dazwischen Pause machen. Das ist alles möglich. Und die 4 Module haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, ja, wie der Name eben schon sagt. Also im BWL rechnet man sehr viel, da geht es letztendlich viel um Mathematik und um ja letztendlich das komplette BWL-Studium. Mhm. Ja. Also da kam alles nochmal hoch, von Statistik bis Makroökonomie, also das ist wirklich sehr, sehr umfassend. Das gilt auch für die anderen Module. Es ist schon alles sehr, sehr umfassend und in einzelnen Punkten geht es dann auch mal ins Detail. Mhm. Aber grundsätzlich, wie eben auch das Aufgabenspektrum, was ich vorhin schon mal kurz erläutert habe, muss man eine gewisse Bandbreite abdecken. Ja? Und das ist eben in allen Modulen ein bisschen vorhanden, auch im Bereich Wirtschaftsrecht beispielsweise, verschiedene Rechtsgebiete. Im Steuerrecht letztendlich steckt das komplette Steuerberaterexamen drin. Ja? Deswegen, wenn man das besteht, wird auch das Modul Steuerrecht beim WP dann ja anerkannt, also dann muss man das nicht mehr schreiben. Den Weg gehen ja auch einige. Und Prüfungswesen ist letztendlich ja das klassische Geschäft bei einer Jahresabschlussprüfung mit den Prüfungsstandards nach dem IDWPS und auch nach den ISAs und auch die Nebenaufträge, die man als WP noch mit durchführen kann. Also die muss man da auch entsprechend alle auf dem Schirm haben. Der Weg dahin ist tatsächlich so, kein besonders leichter. Das ist so schon anspruchsvoll, aber eben durch diese Modularisierung plus eben auch die Möglichkeit, dass man alle Module außer Prüfungswesen schon nach 6 Monaten schreiben kann, also mit nur 6 Monaten Berufserfahrung, kann man da relativ schnell damit starten. Ja, also du bist ja auch das Steuerberaterexamen sehr, sehr früh angegangen und da gibt es aber, glaube ich, 2 Jahre nach dem Master und 3 Jahre Bachelor, glaube ich, die Zeit. Die haben wir so beim WP-Examen auch, eigentlich nach dem Bachelor 3 Jahre, nach dem Master 3 Jahre, nach dem Bachelor 4 Jahre. Mit diesen 6 Monaten wird es ein bisschen verkürzt. Also man kann die Examen schon früher schreiben, bestellt wird man dann aber trotzdem erst nach der bestimmten Anzahl der Berufserfahrung.
Das ist ja spannend. Ich weiß von einer Kollegin auch, die den Master schon mit Schwerpunkt WP gewählt hat, damit ja auch noch, ich glaube, der BWL-Teil anerkannt wird. So kann man sich das modulweise schon ein bisschen leichter machen, das Leben, auch wenn es hart genug verbleibt. Würdest du das empfehlen oder wie hast du das gemacht?
Ja, also ich habe den klassischen Weg alle Module geschrieben, auch das Steuerberaterexamen und die Steuerklausuren vom WP in einem Jahr, am Ende zwar dann doppelt, aber man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Es hat auch einen Vorteil, alle Module zu schreiben, ja, wenn man dann entsprechend sich darauf vorbereitet mit den einschlägigen Lehrgangsanbietern und jetzt unabhängig von einer Uni ist. Ja. Aber durchaus hat es natürlich auch den Charme, wenn man sowieso ein Masterstudium machen möchte, also jetzt vielleicht im Bachelorstudium ist, am Ende vom Bachelorstudium und sich überlegt, gehe ich jetzt direkt ins WP-Examen oder mache ich doch noch einen Master, entweder um zusätzliches Wissen zu erwerben im Master oder, sage ich mal, um sich auch mal so die Optionen offen zu halten, wenn man nach dem Examen was anders machen möchte als Syndikus und einfach trotzdem das Masterstudium haben möchte, kann man sich da über verschiedene Studiengänge, entweder BWL oder auch Wirtschaftsrecht, da gibt es ja bestimmte Unis, die das anbieten und dafür zertifiziert sind, sich das anrechnen lassen. Die haben aber dann trotzdem, glaube ich, auch Klausuren im Masterstudium und auch die mündliche Prüfung müssen sie, glaube ich, auch machen. Also von daher kommt man da jetzt nicht drum herum. Es ist, glaube ich, vom Setting her einfach ein bisschen anders, dass das mit in die Uni integriert ist. Ich glaube, da muss man einfach überlegen, passt das irgendwie gerade zu meinem Leben? Möchte ich den Master noch machen oder nicht? Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, aber ich kannte auch einige Kollegen damals, die so einen Masterstudiengang gemacht haben und hat auch zum Ziel geführt. Ja. Also von daher kann es eine sinnvolle Ergänzung sein, weil man dann eben Master und noch zwei Module, sage ich mal, auf einmal hat.
Mhm. Du sprichst jetzt viel über die Uni. Man hört schon raus, im Gegensatz zu der Steuerkarriere, die man so hinlegen kann bis zum Examen, gibt es jetzt in der WP-Welt keine Praktikakarriere. Also der Weg durchs Studium ist eigentlich unumgänglich. Das finde ich auch noch interessant im Vergleich jetzt zu der Steuerbubble, in der ich unterwegs bin. Wenn man aber dann das Studium hinter sich gebracht hat, wie laufen die einzelnen Module ab? Mhm. Hättest du da einen Tipp für eine Reihenfolge?
Ja, ich sag mal, es gibt zwei einfache Module, wenn ich jetzt mal einfach sagen darf, mit einer Bestehensquote von 60% oder sowas in die Richtung, das sind BWL und Wirtschaftsrecht, während Steuern und Prüfungswesen die beiden schwereren sind und ich auch sagen würde, da entscheidet sich so ein bisschen, ja, ob man das Examen schafft oder nicht. Deswegen jemand, der sehr früh anfangen möchte mit dem Examen, würde ich empfehlen, eher mit BWL und Wirtschaftsrecht zu starten. Da ist, sage ich mal, der Einstieg einfacher. Man kann da die schriftliche Prüfung kennenlernen, wie es abläuft. Das sind ja auch immerhin 5-6 Stunden am Stück, die man physisch und psychisch durchhalten muss. Und wenn dann die Klausur, sag ich mal, ein bisschen einfacher, zumindest im Vergleich zu den anderen ist, ist es ein leichterer Einstieg ins Examen, als wenn man direkt mit den harten Kloppern Steuern oder Prüfungswesen anfängt, wo man ja, sag ich mal, ein bisschen Erfahrung auch braucht, wie funktioniert das mit dem Klausurenschreiben, dass man auch an dem Tag fit ist und so. Es konzentriert sich ja schon alles auf diesen einen Tag hin, ähnlich auch wie beim Steuerberaterexamen. Wenn man dann mit den beiden einfacheren anfängt, hat man meiner Meinung nach es leichter, wenn man das dann besteht und dann die Steuerklausuren und vielleicht dann als letztes, wo man ja auch dann die 3 Jahre oder 4 Jahre Berufserfahrung braucht, dann Prüfungswesen schreibt, um dann einfach aus den Erfahrungen von den vorherigen Klausuren zu zehren. Ja, vielleicht bei den ersten 2 Klausuren hat man noch nicht so gut gelernt, ja, da weiß man noch nicht so richtig, wie funktioniert das. Ist vielleicht ein bisschen leichter dann verziehen, ja, als wenn man mit einer schwierigeren Klausur anfängt, weil ja, da haben halt andere auch sehr viel Erfahrung und dann wird es halt schwieriger, ja, da eine gute Figur zu machen und eine gute Note zu bekommen. Also ich würde tendenziell da empfehlen, mit den einfachen BWL-Wirtschaftsrecht zu starten, dann vielleicht die Steuerklausuren und oder den Steuerberater zu schreiben, weil inhaltlich sind die beiden Klausuren schon sehr ähnlich. Also da gibt es schon große Synergieeffekte. Muss man sich aber auch überlegen, ob man sich das antun möchte, im August die Steuerklausuren vom WP zu schreiben, im Oktober das Steuerberaterexamen. Garantie, dass man es besteht, hat man für beide nicht. Ja, aber man kann sich da irgendwie doppelt absichern und im Idealfall beides bestehen und dann im letzten Jahr dann letztendlich Prüfungswesen zu schreiben. Das ist auch vielleicht das Modul, wo man am meisten Praxiserfahrung benötigt. So habe es zumindest ich wahrgenommen. Man muss einfach ein paar Jahre geprüft haben, ja, beim Mandanten draußen vor Ort, also wirklich dabei sein. Und das braucht einfach ein paar Jahre, bis man da die Erfahrung sammelt. Deswegen Prüfungswesen würde ich schon empfehlen, vielleicht eher hinten anzustellen, dass man da einfach im Laufe des Examens, wenn man es sowieso über 1, 2, 3 Jahre schreibt, sage ich mal, bis dahin noch zu lernen, ja, in der Praxis, um dann auch dieses theoretische Modul zu bestehen.
Wie viele Prüfungstage sind es denn pro Modul?
Grundsätzlich sind es immer 2, außer Wirtschaftsrecht, das hat nur einen Tag. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber da gibt es nur einen Tag. Also da schreibt man einmal 5 Stunden eine Rechtsklausur und dann hat man das geschafft. Bei den anderen sind es tatsächlich 2 in der schriftlichen Prüfung. Also insgesamt sind es 7 schriftliche Tage und zu jedem Modul gibt es dann eben noch die besagte mündliche Prüfung, wobei die eben bei allen außer Prüfungswesen, also bei BWL, Wirtschaftsrecht und Steuern, ungefähr eine Stunde dauert, also verhältnismäßig kurz im Vergleich zum Steuerberaterexamen. Da ist man so eine klassische Viererrunde von Prüflingen und dann geht es so hin und her, Ping-Pong, wer welche Fragen beantworten kann. Und da muss man in dieser einen Stunde schon auch on point sein. Mhm. Ja, also ich habe noch nie auf eine Stunde in meinem Leben so hart hingearbeitet, um da entsprechend zu performen. Bei Prüfungswesen, was ja so auch der Kern von dem Examen ist, ist es dann dagegen wieder sehr ähnlich wie beim Steuerberaterexamen. Da haben wir einen Kurzvortrag, kann man auch einen von drei Themen wählen, sehr ähnlich. Und dann gibt es, jetzt müssen wir überlegen, ich glaube, vier Fragerunden waren es. Nicht so viele wie beim Steuerberaterexamen, weil man hat auch diese verschiedenen Fragerunden thematisch, die man dann damit abarbeitet. Also von daher bestehen da viele Parallelen. Letztendlich hat man immer schriftliche und mündliche Prüfungen. Ja.
Und wann finden die Prüfungen statt und kann ich sie wiederholen?
Ja, also wiederholen, also man kann jede Prüfung dreimal schreiben, also quasi das erste Mal und dann zweimal wiederholen. Wenn man dann ein Modul das dritte Mal nicht bestanden hat, dann hat man sogar die Möglichkeit, alles nochmal zu resetten, also auch die Module, die man schon bestanden hat. Und dann fängt man komplett bei null an. Mhm. Ja? Und dann hätte man theoretisch wieder bei jedem Modul drei Versuche. Dann ist es aber endgültig vorbei. Also so schon mal zum groben Ansatz, ja, wenn man das Examen machen möchte. Vom Timing her finden die immer einmal im Frühjahr statt, also im Februar um den Dreh. Da werden alle Module angeboten und dann im Juni, also im frühen Sommertermin, werden Module angeboten und auch im August wird klassischerweise nochmal alles angeboten. Das ist auch so der Termin im August, wo die meisten immer dran teilnehmen. Also von der Teilnehmerzahl, wenn man sich das anguckt, ist der August meistens mehr besucht als wie der Februartermin. Das war schon immer so. Und das sind die Termine. Wenn man dann die schriftliche Prüfung geschrieben hat, ja, dann ist es anders als beim Steuerberaterexamen. Ja, also es gibt nicht einen festen Tag, wo dann alle so gleichzeitig einen Brief kriegen, plus minus ein, zwei Tage, sondern wenn der Korrektor oder der Zweitkorrektor es fertig korrigiert hat und die Kammer die schriftliche Prüfung hat, dann wird der Brief versendet. Und das ist immer bei den WP-Leuten immer so eine Sache, irgendwann so im Herbst, so im Oktober kommen dann die Briefe und der eine kann ihn erst Ende November kriegen, der andere Anfang Dezember. Also man weiß nicht, wann dieser Brief kommt. Ja? Also man kann entweder früh eingeladen werden oder spät zu einem mündlichen Termin oder auch gar nicht. Ja? Also das ist schon ein verrücktes Abwarten auf diesen einen Brief. Mhm. Aber üblicherweise so 3-4 Monate nach der schriftlichen Prüfung finden dann die mündlichen Prüfungen statt.
Sehr spannend. Du hast eine unruhige Zeit, kann ich mir vorstellen. was mich jetzt auch noch interessieren würde, wie hast du dich vorbereitet auf diese Module? Mhm. Weil dadurch, dass sie ja so gestreckt sind, hat man da trotzdem einen Lehrgangsanbieter wie beim Steuerberaterexamen oder wie macht man das?
Ja, also ähnlich wie beim Steuerberaterexamen gibt es da auch Lehrgangsanbieter, die einen da sehr gut durchführen. Mhm. Von der Summe her weniger. Klar, der Berufsstand ist auch kleiner, deswegen gibt es da jetzt nicht so viele Anbieter, aber dennoch ein, zwei, die etabliert sind und ich habe auch einen von diesen klassischen etablierten Lehrgangsanbietern genommen, weil ich einfach da auch von anderen Kollegen gutes Feedback bekommen hatte und da jetzt auch nichts Neues ausprobieren wollte, also habe den konservativen Weg quasi gewählt. Mhm. Inhaltlich kann man da natürlich verschiedene, ja, Lehrgänge auswählen. Ja. Also entweder einen Fernlehrgang, dann bekommt man klassisch Ordner zugeschickt und dann kann man sich das selber in seiner eigenen Geschwindigkeit dann aneignen. Man kann aber natürlich auch Crashkurse vor Ort oder online buchen, wo halt auch ein Dozent inhaltlich das Ganze nochmal erläutert und auf ein paar Schwerpunkte hinweist. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich bei den ersten zwei Modulen, also BWL und Wirtschaftsrecht, bei den vermeintlich einfacheren, da habe ich einen Fernlehrgang gewählt. Also da habe ich jetzt keinen Crashkurs oder Ähnliches gebucht, also habe ich mich alleine auf eigene Faust zu Hause vorbereitet. Hilft auch nochmal selber, die Themen zu strukturieren, weil das wird ja gewissermaßen von den Crashkursen einem abgenommen, dass da ein bisschen vorgearbeitet wird. Das habe ich dann, sage ich mal, selber gemacht, hat auch funktioniert. Ja. Bei den Steuer- und WP-Modulen habe ich dann und würde ich vielleicht auch empfehlen, je nachdem, welchen Lernstand man hat, vielleicht doch einen Crashkurs zu nehmen. Ja. Also so einen klassischen Klausurenkurs, wo man die Möglichkeit hat, die Klausuren einzusenden, wo das korrigiert wird, dass man einfach mal ein Feedback bekommt. Ja, wie ist denn so mein Schriftbild? Wie ist denn so mein Ausdruck in der Klausur? Auf welche Noten komme ich denn so ungefähr? Also so einen Klausurenkurs würde ich bei den beiden Modulen auf jeden Fall empfehlen oder vielleicht auch einfach mal einen Kurs vor Ort zu machen oder zumindest online, dass man einfach mal auch mit anderen Examenskameraden in Kontakt kommt und sich da einfach mal austauschen kann, bisschen links und rechts guckt, was für Themen schaut ihr euch noch an. Man sitzt ja schon natürlich eine lange Zeit zu Hause, bereitet sich auf die Themen vor und ist gewissermaßen abgekoppelt ein bisschen von der Außenwelt. Und dass man da jetzt nicht in die falsche Richtung oder so inhaltlich driftet bei dem, was man lernt, ist es doch immer mal wieder gut, sich mit jemandem anderen auszutauschen, der gerade das Gleiche macht. Also ich empfehle schon, Kurse vor Ort mitzumachen, ja, je nachdem, wie der Kenntnisstand ist. Man kann sich alles auch alleine aneignen. Da muss man einfach selber überlegen, welche Themen kann ich schon gut. Ja, also BWL, Wirtschaftsrecht, da hatte ich ein gutes Gefühl, mir das selber anzueignen. Bei Prüfungswesen, da weiß ich einfach, ja, da gibt es so viele Sonderaufträge, Prüfungsstandards. Da war es mir einfach ein bisschen lieber, dass ich mir da noch einen Crashkurs noch mit dazu hole, weil einfach da die Dozenten genau wissen, wie müssen sie das einen vermitteln und die haben da auch Erfahrung drin und auch das hat nicht geschadet.
Sehr gut. Letzte Frage, die mich sehr interessiert. Kosti Quanti plus Fördermöglichkeiten.
Ja.
Gibt es da was? Was kostet dich der Spaß?
Kostet erstmal einiges an Geld, ja, ohne dass man die Gewissheit hat, man schafft es am Ende. Ja. Das ist natürlich immer so das Risiko. Die Kurse sind nochmal ein bisschen teurer auch wie beim Steuerberaterexamen, wenn ich jetzt da auch nochmal den Vergleich schließen mag. Mhm. Hintergrund ist auch wieder, es gibt nicht so viele Leute, die nachfragen, ja, nach diesen WP-Vorbereitungslehrgängen. Die Dozenten und die Lehrgangsanbieter machen sich ja trotzdem sehr viel Arbeit, um immer den aktuellen Rechtsstand zu haben etc. Also die Kurse, die kosten schon sehr, sehr viel Geld. Ja, auch die Fernlehrgänge sind es aber auch komplett wert. Ja, also das muss man auch nochmal unterstreichen. Je nachdem, wie viele Kurse man bucht, hat man natürlich einmal die Kosten von dem Vorbereitungsanbieter. Ja, was natürlich, wenn man jetzt alle vier Module schreibt und, sage ich mal, immer die Fernlehrgänge nimmt und eventuell auch noch zusätzlich den ein oder anderen Crashkurs, würde ich da die Kosten schon mal so auf 20.000 Euro schätzen, wenn man da jetzt so ein normales, gutes Paket hat, wo man sagt, ich spare jetzt nicht, sondern ich investiere einmal in mein Leben, in meinen Kopf und hoffe, dass es sich auszahlt. Dazu kommen ja noch die ganzen Lektüren an Büchern, Gesetzen und so weiter. Also ich glaube, da kann man schon insgesamt so 25.000 für das Ganze ausgeben. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen noch unternehmerisch denkt und überlegt, was ist meine Zeit wert, ja, und die vielleicht auch noch mit reinrechnet, mit angespartem Urlaub aus den letzten Vorjahren, ja, die man sich für das Examen nimmt, plus Überstunden, die man vielleicht auch angesammelt hat während der Busy Season und so weiter und so fort, glaube ich, kommt man da schon schnell über 50.000 oder in meinem Fall, ich habe es mal ausgerechnet, waren es über 70.000 Euro. Natürlich, ein Teil davon zahlt man nicht direkt, ne? Das ist natürlich der Urlaub und die Überstunden, die man halt anders hätte verwenden können oder auszahlen hätte können. Aber im Endeffekt, ja, kommt man da schon mit allem zusammen 50.000, 70.000 Euro hin. Ja, wobei die reinen Vorbereitungslehrgänge, würde ich mal sagen, so mit 20.000 Euro hat man alles, was man braucht. Günstiger geht natürlich auch immer. Aber es ist natürlich eine einmalige Angelegenheit im Idealfall im Leben und da bin ich immer so die Linie gefahren, einmal und gescheit. Und dann kostet das natürlich auch sein Geld. Also von daher, das waren jetzt so meine Erfahrungen. Vielleicht da die Frage, wie war es bei dir beim Steuerberaterexamen? Das ist ja genauso anspruchsvoll und auch Vorbereitungslehrgänge noch mehr, weil es ja auch sehr viel ist, was man lernt. Also hast du dir mal da Gedanken gemacht gehabt, wie viel das war, so an Kosten oder an Unterlagen, die da zusammenkamen?
Ich habe es für die Steuererklärung ausgerechnet.
Okay.
Ich habe meine Arbeitszeit aber nicht abgesetzt. Ich glaube, dass ich mit mündlicher Prüfung so ungefähr auch bei 20.000 Euro rausgekommen bin. Ja. Aber man muss dazu sagen, ich fahre ähnlich wie du einmal, aber gescheit und wollte es auf jeden Fall nicht nochmal machen.
Ja.
Plus, ich muss dazu sagen, es wird bei dir genauso sein, es amortisiert sich recht schnell. Also das Gehalt, das man dann mehr verdient als fertiger WP oder Steuerberater, ist so hoch, dass sich diese Lehrgangskosten, ich sag mal, in Luft auflösen oder recht schnell innerhalb der ersten ein, zwei Jahre abschreiben lassen. Und ich sehe es wie du, man investiert halt einmal und auch in seinen Kopf. Und ich glaube, man kann das Geld nicht besser anlegen wie in sich selbst.
Ja.
Ich sag mal in Maßen, in solchen Fortbildungen jetzt, weil du eben über die nächsten Jahre so viel Geld mehr verdienen wirst und Wissen erlangt hast, dass dir keiner mehr nehmen kann.
Ja. Aber man muss erstmal in Vorkasse gehen. Ja. Also das ist definitiv ein Thema. Also auch mein Studenten-Lifestyle, den ich dann hatte, den habe ich erstmal ein bisschen noch mit durchgezogen. Mhm. Ja, weil natürlich alles Geld, was ich irgendwie hatte, erstmal in Bücher und Lehrbriefe etc. ging. Ja. Da haben natürlich andere in der Zeit sich was anders gegönnt. Ne? Also das kann man natürlich auch machen. Aber wie du sagst, ne, es zahlt sich aus, früher oder später. Ne? Man hat aber trotzdem keine Gewissheit, dass es klappt am Ende. Ja, also
das stimmt, aber es ist ja gut, dass inzwischen auch schon die Arbeitgeber, ich sage mal, einen Teil davon abnehmen. Also bei uns werden jetzt zum Beispiel 6.000 Euro gefördert mit einer kleinen Bindungsfrist. Sofern man früher geht, muss man es anteilig zurückzahlen. Ich glaube schon, dass das in der Zeit nochmal unterstützt bei den Lehrgangsgebühren, wenn, ja, ich sage mal, knapp ein Drittel vom Arbeitgeber getragen wird, auch als Unterstützung, ja, und noch Freistellungszeit dazukommt. Aber natürlich, wie du sagst, man muss schon erstmal selber investieren und auf andere Dinge verzichten, um später halt dann in den Genuss zu kommen eines WP- oder Steuerberater-Lifestyles mit entsprechend Gehalt und Ansehen. Ja. Einen Tipp noch, wenn du jetzt einen geben müsstest an alle, die das WP-Examen überlegen zu schreiben.
Einen Tipp. Ich glaube, wichtig ist, es wirklich zu wollen, wirklich den Beruf auszuführen, weil das Examen ist schon echt hart. Alles, was da bis dahin passiert, ist eine verrückte Zeit, auf jeden Fall. Und wenn man da nicht komplett dahinter steckt und es wirklich machen mag, weil man einfach diesen Beruf machen mag, dann schafft man es nicht. Ich glaube, wenn man es nur wegen dem Geld macht, kriegt man es nicht hin. Wenn man es nur wegen dem Titel macht oder wenn man dann meint, dass man wer anders ist, klappt meiner Meinung nach auch nicht. Genauso nur, wenn man es mitmacht, weil vielleicht alle anderen Kollegen um einen herum machen. Bei mir war es damals das Big Four-Umfeld, da gab es viele Kollegen, die auch mit das Examen machen. Wenn man da nur mitläuft oder so und vielleicht gar nicht wirklich das machen mag, schafft man es vielleicht auch nicht. Ja? Also man muss es schon wirklich wollen. Und auf der anderen Seite, ich kenne keinen, der wirklich das machen wollte und es am Ende nicht geschafft hat. Also alle, die voll überzeugt waren, wussten, das ist so genau den Beruf, den ich machen mag, meine ich nur welche zu kennen, die es dann geschafft haben. Ja, also man muss komplett dahinter stehen und überzeugt sein und da muss man einfach durchhalten und dann klappt es am Ende auch. Ja, also es ist natürlich sehr schwer, man hat diese ganzen Bestehensquoten, aber wenn man es wirklich will, dann kriegt man es schon hin. Ja, egal welche Ausgangsbasis man hat.
Sehr schöne abschließende Worte, sehr optimistisch. Ich glaube das auch in Bezug auf alle Dinge. Wenn man das wirklich will, dann schafft man das.
Ja.
Insbesondere dann beim WP-Examen.
Genau, es sind auch nur Menschen, mit denen man da zu tun hat, in der mündlichen, ja, oder so. Also wenn man die überzeugt, man möchte das machen, ja, also das kriegen die schon mit. Ja.
Und wir suchen ja händeringend gute Leute, was uns auch zur Schätzfrage bringt.
Ja.
Die du für mich hast als Nicht-WP.
Genau. Genau, dadurch, dass wir beide sehr jung auf sind, habe ich mir mal die Mitgliederstatistik angeguckt bei der Wirtschaftsprüferkammer. Mhm. Wir haben ja ungefähr so 10.000, 11.000, 12.000 Wirtschaftsprüfer und die haben auch jährlich so eine Mitgliederstatistik und ich habe mir mal das von der Altersstatistik her angeguckt. Da ist mir eins aufgefallen, nämlich sind es die Personen, die Wirtschaftsprüfer sind und unter 30 sind. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie hoch schätzt du den Anteil, also im Prozent von denjenigen, die unter 30 Jahre alt sind?
Ich kann es jetzt nur ableiten aus der Steuerberaterstatistik, die ich im Kopf habe, die ich auch recherchiert habe. Bei den Steuerberatern sind es unter 30, ich glaube, knapp über 2%. Das heißt, WPs werden es wahrscheinlich noch weniger sein, weil es auch weniger WPs gibt. Ich tippe auf 1%.
Ja, jetzt bist du sehr nah dran, 1,1% tatsächlich.
Aber das sind schon verdammt wenig,
ja,
wenn ich mir vorstelle, dass 99.
Ja. Und auch die nächste Spanne, also von 30 bis 35, das sind auch nicht recht viel mehr. Also es ist natürlich ein tendenzieller Beruf, den man halt erst als Berufserfahrener macht. Mhm. Die meisten gehen das Examen ja auch erst mit 30 an, sind dann Mitte 30 bestellt. Und ja, dementsprechend ist halt die Altersstruktur ein bisschen anders, ja, als in anderen Berufen, aber von daher 1,1%, ja. Das ist die Zahl.
Das soll aber alle Youngsters motivieren, das auf, ja, jeden Fall zu machen, damit wir diese Statistik ein bisschen positiv nach unten beeinflussen können, damit auch die älteren Kollegen in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen und nicht mit 80 noch das Tat unterschreiben müssen.
Genau. Bis dahin können wir noch viel von denen lernen.
Korrekt. Gutes Schlusswort, danke.